Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er ist einer von Deutschlands führenden Verhaltensökonomen, weil für ihn nämlich genau das untrennbar zusammengehört. Die Grundmotivation für unser Handeln und die Folgen für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Gesamtgefüge. Und dazu gehört vor allem die Frage, warum wir so sind, wie wir sind. Um diese Frage geht's auch in seinem neuen Buch, von dem es nachher in der Sendung noch 3 Exemplare zu gewinnen gibt. Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Herzlich willkommen, Armin Falk.
Herzlich willkommen.
Sind Sie ein guter Mensch?
Gute Frage. Ich gebe mir Mühe, sagen wir es mal so.
Waren Sie heute schon gut?
Nee, heute war ich sogar schlecht. Ich bin nämlich mit dem Auto nach Frankfurt gefahren. Ich habe immer noch so ein bisschen Sorge und trage auch ein bisschen Sorge für andere wegen Corona. Und deswegen bin ich mit dem Auto gefahren. Da sind wir aber auch schon mitten eigentlich im Thema von dem Buch. Was ich nämlich hier gerade mache, ist Geschichten erzählen, Entschuldigungsgeschichten zu erzählen. Ich habe eigentlich ein schlechtes Gewissen und fange an, das dann so ein bisschen zu rechtfertigen. Und das ist einer der wichtigen Gründe, warum es uns schwerfällt, ein guter Mensch zu sein.
Und was uns das Leben als guter Mensch so schwierig macht, beziehungsweise wer überhaupt ein guter Mensch ist und wer nicht, darüber sprechen wir in den kommenden 2 Stunden hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Wären Sie bereit, auf 100 Euro zu verzichten, wenn Sie dafür ein Menschenleben retten könnten? Eine Frage, die die meisten von uns vermutlich spontan mit Ja beantworten würden, denn wir sind ja gute Menschen. Diese Frage hat der Verhaltensökonom Armin Falk auch in einer seiner Versuchsanordnungen gestellt. Aber da war es mit der Antwort dann plötzlich nicht mehr ganz so einfach, Herr Falk. Warum nicht?
Es ist richtig. Also es war etwa so die Hälfte, die bereit war, auf die 100 Euro zu verzichten, um damit statistisch jedenfalls gesehen ein Menschenleben zu retten. Mich hat das auch überrascht. Ich dachte, die Zahl wäre deutlich höher. Warum das so ist? Im Kern geht es da genau um die Frage, warum es schwer ist, ein guter Mensch zu sein, nämlich weil es teuer ist. Und ich glaube, das Experiment soll genau das eigentlich, dieses Spannungsverhältnis, diesen Zielkonflikt, den wir uns gegenübersehen in vielen Fällen und Beispielen, der soll das sozusagen mal in einer ganz einfachen Entscheidungssituation widerspiegeln. Und das ist genau im Kern, glaube ich, das Problem von Altruismus. Ich kann etwas Gutes tun für andere, in diesem Fall also ein Menschenleben retten. Aber typischerweise habe ich damit eben auch Kosten. Das kann Geld sein, wie im Experiment die 100 Euro. Das kann aber auch Zeit sein, das kann Aufmerksamkeit sein. Das sind alle Ressourcen, die mir etwas bedeuten und mir wichtig sind, die ich aufgeben muss, um für jemand anderen etwas Gutes zu tun. Und weil es schwer ist, auf diese Dinge zu verzichten, fällt es uns auch schwer, uns gut zu verhalten.
Was macht denn nun den guten Menschen aus, dass er in einer solchen Situation ganz spontan sagt, ja, die 100 Euro sind mir nichts wert, Hauptsache das Menschenleben?
Ich würde es als Verhaltenswissenschaftler durchs Verhalten definieren. Es kann ihm sehr wohl was ausmachen, ihm oder ihr. Kann sagen, oh, doof ist das schon. Ja, ich helfe ja auch nicht immer nur gerne und das ist auch manchmal lästig und das ist teuer. Und wenn ich spende jetzt, meinetwegen für Flüchtlinge aus der Ukraine, ja gut, ich könnte das Geld auch für andere Dinge verwenden. Also es geht nicht darum, dass ich das freudigen Herzen unbedingt, sondern ich würde sagen, jemand ist dann gut, wenn er etwas Gutes tut und in dem Fall eben auch diesen Verzicht leistet.
Warum ist eigentlich beides in uns angelegt, das Altruistische und das Egoistische?
Ich glaube, da hilft es, in die Evolution des Menschen zu gucken und in aller Kürze hier gibt es eben 2 wesentliche Faktoren, die für den Erfolg unserer Spezies oder unserer Gattung von Relevanz waren. Das eine ist ein gesunder Eigennutz. Ich muss schon gucken, wo ich bleibe, um mich im Kampf um Ressourcen, Fortpflanzung und so weiter zu behaupten. Das legt sozusagen diesen egoistischen Teil in uns an und der ist auch sehr wichtig. Und auf der anderen Seite hat aber gerade auch die Evolution des Menschen in Gruppen stattgefunden. Das heißt, wir waren im Grunde genommen isoliert, einzeln zum Tode verurteilt, zum Scheitern verurteilt. Wir waren nur überlebensfähig in Gruppen. Und Gruppen funktionieren nur, wenn sie kooperieren. Wenn sie also miteinander jedenfalls, sagen wir mal, in einem mehr oder weniger prosozialen Verhältnis leben. Und deswegen ist eine erfolgreiche Gruppe eine, die das Kooperationsproblem löst. Und so weit ist der evolutionäre Druck ambivalent. Auf der einen Seite, ja, du musst gucken, wo du bleibst. Auf der anderen Seite eben, sei auch nett zu deinen Gruppenmitgliedern. Legt übrigens auch schon wieder eine andere Dimension nahe, warum wir nämlich nur innerhalb einer Gruppe besonders kooperativ sind und Leute außerhalb unserer Gruppe häufig deutlich weniger kooperativ begegnen.
Weil es einen anderen Nutzen hat.
Weil es nicht mehr für uns, für unser eigenes Fortkommen wichtig ist, sondern eben für andere, genau.
Der Verhaltensökonom und Buchautor Armin Falk, heute hier im HR1 Talk. Bei Regen lieber mit dem Auto fahren, im Supermarkt das Schnitzel kaufen, das am billigsten ist. Die alte Tante im Heim schon wieder nicht besuchen, weil am Wochenende vielleicht Fußball gucken angesagt wäre. Jeder kennt diese Situationen, in denen wir es eigentlich besser wissen sollten, aber uns trotzdem anders entscheiden. Armin Falk, einer der führenden Wirtschaftsforscher Deutschlands, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein. Herr Falk, warum ist das so schwer? Ist das unsere Bequemlichkeit?
Ja, ich glaube, im Kern ist es eben schwer, weil es Kosten hat, weil es nicht einfach umsonst zu haben ist. Deswegen fällt es uns schwer.
Auch energetische Kosten, also nicht nur finanzielle.
Finanzielle, Aufmerksamkeit, Zeit, es ist anstrengend, es ist mühsam. Sie haben ja Beispiele genannt und ich glaube, da erlebt jeder sofort das Spannungsverhältnis, warum es eben bequemer und schöner ist, sich eben eigennützig zu verhalten. So ist es ja im Grunde auch genau definiert. Es ist eben gut für mich, ja, für meinen eigenen Nutzen. Das ist aber sozusagen für das Buch und für die Erklärung nur der Auftakt. Das beschreibt nur, warum es grundsätzlich schwer ist. Interessant wird es eigentlich dann, wenn man sich anschaut, wie dieses Kosten-Nutzen-Abwägen, also der Nutzen für andere und die Kosten für mich, wie die sich über verschiedene Situationen ändern und welche Faktoren, wie zum Beispiel, dass ich mir die Welt schön rede und so weiter, diesen Konflikt so verändern, dass es manchmal wahrscheinlicher wird oder unwahrscheinlicher, dass ich mich gut oder schlecht verhalte. Vielleicht ganz zu Beginn, es gibt zwei ganz zentrale Faktoren oder Treiber prosozialen oder altruistischen Verhaltens. Das ist einmal die Situation. Das heißt, das gleiche Individuum ist einmal, sagen wir mal, altruistisch und einmal egoistisch, je nachdem, in welcher Situation es sich befindet. Und das ist eben spannend herauszufinden, was sind diese situativen Merkmale. Und der andere wesentliche Treiber ist die Unterschiedlichkeit in der Persönlichkeit. Also wir sind durchaus auch verschieden. Und das erklärt, warum zwei Individuen in der identischen Situation sich unterschiedlich verhalten. Und beides spielt eine wichtige Rolle.
Aber wenn wir uns gut verhalten, dann haben wir ja so ein Belohnungserlebnis, weil wir uns gut fühlen können. Also jeder möchte sich eigentlich als guter Mensch fühlen und dann fühlen wir uns als guter Mensch. Warum ist das manchmal nicht genug Ansporn?
Sie haben recht, die gute Tat sozusagen hat auch einen Nutzen für uns selber, insbesondere weil wir gerne gut über uns selber denken, also ein gutes Selbstbild haben wollen und weil es für uns von Vorteil ist, wenn andere gut über uns denken. Also Image Concerns können wir das auch nennen oder Reputation ist von Vorteil, wenn andere Leute gut über mich denken oder reden. Das ist im Jobmarkt, ist das wichtig oder auch in Beziehungen und so weiter. Dieser Nutzen ist aber manchmal nicht ausreichend. Der ist nicht hoch genug, um dann trotzdem uns zum guten Verhalten zu motivieren. Aber genau hier sieht man auch einen möglichen Ansatzpunkt, wie man gutes Verhalten fördern kann. Wenn wir also beispielsweise über die Fremdwahrnehmung, über die Reputation sprechen, können wir in Experimenten zeigen, dass wenn das Verhalten mit meinem Namen verbunden wird, wenn ich also aus der Anonymität heraustrete, dass prosozialem Verhalten tatsächlich Flüge verleiht. Und das können wir zum Beispiel nutzen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir miteinander in den sozialen Medien umgehen. Und wenn wir zum Beispiel sehen, wie Hassmails oder Hassbotschaften wie Lügen und so weiter im Schutz der Anonymität verbreitet werden und die Axt an unser Gemeinwohl und unser gesellschaftliches Miteinander legen. Hier könnte zum Beispiel eine Klarnamenpflicht helfen. Hier können genau diese Reputationseffekte, dass ich eben nicht mehr trennen kann, was du sagst und wer du bist, helfen, um den Diskurs zu rationalisieren und das Miteinander auch wieder zu verbessern.
Und warum unser Verhalten ein zentraler Faktor für wirtschaftliche Entwicklung ist, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk, heute mit Armin Falk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem Verhaltensökonom Armin Falk, zu dessen Grundüberzeugung die Aussage gehört, jeder Jeck ist anders. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Armin Falk stammt aus dem Rheinland, aus dem katholischen Rheinland. Herr Falk, macht uns Religion zu guten Menschen?
Puh, ganz schwierige Frage. Also es gibt tatsächlich Korrelationen, die Altruismus und Religiosität, ich sage das jetzt mal bewusst überkonfessionell, die dann einen positiven Zusammenhang sehen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen aus dem Glauben heraus eine starke Motivation für prosoziales Verhalten ziehen. Und davor habe ich auch den allergrößten Respekt. Wenn wir uns jetzt Entwicklungen der Amtskirche anschauen und manchen Konflikt weltweit, der im Namen der Religion oder vermeintlich im Namen,
kontraproduktiv, ja.
Da muss man dann vielleicht wieder ein Fragezeichen machen. Insofern glaube ich, ist die Beantwortung tatsächlich schwierig. Aber ich glaube, sagen wir mal, um es mal ein bisschen positiver zu formulieren, viele Menschen, die ein erwachsenes christliches Verständnis haben, das schon auch häufig als Korrektiv im Leben auch produktiv nutzen können. Ja.
Positiv ist übrigens auch der Satz, wo gesungen wird, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Deshalb gibt's jetzt Wunschmusik. Stephen Wilson, 12 Things I Forgot. Warum dieser Song?
Also als ich gefragt wurde, dass ich mir Lieder aussuchen darf, da habe ich gedacht, oh Gottes Willen, ich höre wirklich seit über 40 Jahren extrem viel und das sagt wahrscheinlich jeder, wenn er gefragt wird. Es ist mir sehr schwer gefallen. Ich dachte, ich mache was, was vielleicht nicht jeder kennt, aber jedem gefallen könnte. Es ist nämlich so ein ganz aufgeklärter, ja, moderner Pop für Erwachsene, würde ich sagen.
Das kann ich nur unterstreichen. Aus dem aktuellen Album The Future Bites gibt's jetzt Neo-Disco-Art-Rock mit typischen 80er-Sounds. Hier ist Stephen Wilson, 12 Things I Forgot. Die Kosten und den Nutzen gegeneinander abwägen. Das muss jeder tun, der in ökonomischen Zusammenhängen denkt. Und genau das ist auch die Grundlage unseres täglichen Verhaltens. Wenn wir uns nämlich entscheiden müssen, ob wir gute Menschen sein wollen oder nicht. Armin Falk vereint diese beiden Bereiche in seiner Forschung, denn er ist Verhaltensökonom. Und wie er sich jetzt verhält, darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Denn wir haben, lieber Herr Falk, einen Überraschungsgast, der sich jetzt bitte nicht mit Namen vorstellt, sondern einfach nur guten Tag sagt. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag.
So ein kleiner Hinweis, so ein kleiner, woher Sie beide sich kennen könnten.
Kleiner Hinweis, ja. Aus der Schweiz.
Michael, schön, dass du da bist.
Okay, ich glaube, man kennt sich. Das ist Professor Michael Kursfeld, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Frankfurt.
Ich hatte vorhin noch auf der Fahrt nach Frankfurt gedacht, ich muss mich bei dir melden. Ich muss aber heute um 4 Uhr wieder in Bonn sein und deswegen dachte ich, dann geht das nicht.
Ja, da siehst du, das macht der Hessische Rundfunk für dich.
Und, dann dachte ich, dann sag's lieber nicht, sonst ist es auch wieder blöd. Aber ich habe auf der ganzen Fahrt gedacht,
jetzt habe ich es doch gesagt. So, wir haben es also erledigt. Lieber Herr Kursfeld, Sie beide haben schon gesagt, Schweiz war das Stichwort. Sie haben sich in Zürich kennengelernt vor mehr als 20 genau. Jahren. Wie war die erste Begegnung?
Positiv. Direkt, also beim Armin merkt man sofort, wenn man, sagen wir, auf derselben Wellenlänge schwimmt oder fliegt, oder wie man sagen soll, merkt man das beim Armin auch. Also ich glaube, das ging direkt beiderseitig, als wir kommen miteinander gut klar und haben Interesse aneinander.
Wird das bestätigt auch auf der anderen Seite?
100%.
Wunderbar. Sie haben 2006 auch mal zusammengearbeitet an einem Forschungsprojekt. Was war das?
Das war eine Frage, die man so, also mal zusammenfassen könnte. Was ist eigentlich besser, Vertrauen oder Kontrolle? Und langläufig sagt man ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und in diesem Forschungsprojekt zeigen wir eigentlich, dass das Umgekehrte stimmt. Vertrauen ist besser als Kontrolle. Und das haben wir in so einem Laborexperiment gemacht. Und das hat, glaube ich, seitdem, das ging auch durch verschiedene, auch im HR war das wahrscheinlich damals dann rum, weil das, glaube ich, eine Intuition trifft, die viele Menschen kennen, die zwar zum einen glauben, ja, Kontrolle ist schon gut, aber da könnte auch ein Problem mit liegen und vielleicht sollte ich doch lieber vertrauen. Und das haben wir gemacht und gezeigt, dass das stimmt.
Wird es in Zukunft ein neues Projekt geben mit Ihnen beiden oder bleiben Sie erstmal vor allem privat verbunden, Herr Kursfeld?
Auch wir haben verschiedene Projekte. Im Moment sind die eher so musikalischer Natur.
Okay, auch schön.
Auch schön, ne? Genau. Wobei da, wie gesagt, die letzte Probe hat Armin verpasst.
Wegen der Buchvorstellung. Aber ja, ich freue mich auf die nächste Probe auf jeden Fall.
Genau. Nee, also das kommt schon. Aber es gibt, sag mal, im Hinterkopf von mir immer so diese Idee, das Paper von uns damals hieß Hidden Cost of Control und es muss eigentlich Hidden Cost of Control 2 irgendwann mal in die Kinos kommen.
Ja, das ist und gut, genau.
Der Plan ist schon da.
Wunderbar. Professor Michael Kursfeld, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Frankfurt, unser Ü-Gast. Vielen Dank.
Danke, Michael. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Und mit welchen wirklich bemerkenswerten Experimenten ein Forscher die moralischen Verhaltensmuster von uns Menschen untersucht, darüber reden wir gleich. Hier im HR1 Talk mit Armin Falk. Was gut ist und was böse, darüber haben sich ganze Generationen von Philosophen den Kopf zerbrochen. Man kann sowas aber auch ganz wissenschaftlich untersuchen, so wie der Verhaltensökonom Armin Falk, bei dem die Versuchsaufbauten allerdings manchmal auch ganz schön heftig sind. Herr Falk, zum Beispiel dann, wenn es um das Leben von Mäusen geht, über das Probanden entscheiden müssen. Wie sehen solche Versuche aus? Ein Beispiel.
Also bei den Mäuseexperimenten ging es uns darum, diese Definition von moralischem Verhalten möglichst gut einzufangen, nämlich, dass es unmoralisch ist, jemanden anderen einen Schaden zuzufügen ohne guten Grund. Und zu Schaden dürfte ja wohl das Töten zählen. Es handelt sich bei diesen Mäusen um sogenannte überzählige Mäuse. Das heißt, das sind Mäuse, die ohnehin gestorben wären. Wenn sich aber ein Proband im Experiment für diese Maus entscheidet, dann haben wir die gekauft anschließend und damit das Überleben von vielen hundert Mäusen, die ich auch selber besucht habe in dem Tierlabor, garantiert. Insofern als Folge des Experiments sind viele Mäuse am Leben geblieben, die sonst gestorben wären. Wir haben sozusagen nicht den Tod von Mäusen herbeigeführt, sondern ganz im Gegenteil. Aus Sicht des Probanden war es aber tatsächlich die Entscheidung, will ich das Geld oder will ich das Leben retten?
Und also man hat Geld angeboten bekommen oder aber die Möglichkeit, der Maus das Leben
richtig,
zu retten.
Richtig, in sozusagen. In einem ganz basalen Versuchsaufbau war das die Situation. Damit kann ich sozusagen messen, wie stark in dieser Population von Probanden, um die es hier ging, die Bereitschaft vorhanden ist, für diese 10 Euro, um die es ging, eben ein Mäuseleben zu retten. Hm. Übrigens hatte ich ursprünglich gedacht, wir müssten viel mehr bezahlen. Also wir haben das natürlich vorher auch kalibriert. Also wir haben verschiedene Geldbeträge versucht und wir wollten in etwa so einen Betrag haben, wo etwa die Hälfte ja und die Hälfte nein sagen. Und das war dann tatsächlich bei 10 Euro der Fall. Ich hätte gedacht, der ist viel höher. Der Geldbetrag.
So. Schwierig wird es ja dann, wenn man wie bei dem weltberühmten Milgram-Experiment Menschen dazu bringt, andere auf Befehl zu foltern, also ihnen Stromschläge zu verabreichen und möglicherweise auch bis zum Tod hin zu verabreichen. Darf Wissenschaft das tun? Darf sie so weit gehen?
Vielleicht minimale Korrektur bei Milgram.
Es ist ja nicht passiert, aber
so
es ist nicht passiert, aber die Probanden hatten den Eindruck, sie machen das.
Richtig.
Ja.
Deswegen ist das Experiment sehr kritisiert worden, auch von der Fachgesellschaft in den USA damals. Das hat übrigens mit dazu geführt, dass Ethikkommissionen gebildet werden und bestimmte Paradigmen, wie wir das nennen, oder Versuchsaufbauten auch tatsächlich vorgenehmigt werden. Und ich würde sagen, dass das Milgram-Experiment hier deutlich zu weit gegangen ist. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil es die Probandinnen und Probanden belogen hat. Das machen wir nie. Also wir sagen genau das, was passiert. Und das entspricht auch genau dem, was dann nachher auch gemacht oder getan wird. Wir belügen die Subjekte in unseren Experimenten also nie. Das Zweite ist aber, dass hier eine enorme Stresssituation für die Probandinnen und Probanden erzeugt wurde. Die wurden regelrecht unter Druck gesetzt. Auch das ist bei uns nicht der Fall. Jeder Proband kann, wenn er möchte, das Experiment sofort und ohne Schaden und weitere Konsequenzen verlassen und sagen, Leute, für so einen Mist bin ich nicht zu haben. Ich bin hier raus. Und das war da auch nicht möglich. Im Gegenteil, wurde Druck ausgeübt. Und das kann man so und sollte man so auf jeden Fall nicht machen.
Der Verhaltensökonom Armin Falk heute zu Gast im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Wenn es um moralisches Verhalten geht, neigen wir Menschen zu einer ganz besonderen Art der Buchhaltung, sagt der Wirtschaftsforscher und Buchautor Armin Falk. Weil ich heute die Teeküche meiner Firma aufgeräumt habe, kann ich morgen meine Tasse einfach mal so abstellen. Ist das moralische Buchhaltung?
Ja, so in der Art. Also, dass man einfach verrechnet die kleinen Mini-Wohltaten von heute mit den vielleicht dann morgen viel größeren Fragestellungen, die man dann aber nicht machen muss, weil man sich ja schon als moralisches Wunder präsentiert hat, vor sich oder vor anderen. Hm. Also das sind so Tricks, die wir anwenden. Gibt da tolle Studien noch zu, dass man sagt, gut, wenn du vorher irgendwie gesagt hast, du könntest dir vorstellen, dass Barack Obama meinetwegen Präsident wird, das ist eine Studie aus den USA, damit also sozusagen schon nahegelegt hast, dass du kein Rassist bist, dann bist du nachher, wenn du dann gefragt wirst zu rassistischen Fragen, sehr viel eher bereit zuzugeben, dass du vielleicht doch Rassist bist. Also da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, dass man nämlich genau durch diese kleinen Wohltaten unter Umständen sich sogar unmoralischer verhält, weil es so eine Art Legitimation für Fehlverhalten liefert. Ich habe ja schon gezeigt, ich bin toll, dann muss ich das ja jetzt, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht nochmal zeigen.
Sie nennen sowas Ablasshandel mit sich selbst. Was bringt uns das ein?
Ja, im Kern, da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen. Meine Analyse wäre, dass die eigentliche Ursache dafür ist, dass wir vor uns selber oder vor anderen gut dastehen wollen. Wir wollen einfach ein gutes Image haben und wenn wir uns schlecht verhalten, dann erzeugen wir diese Diskrepanz, ja, diese Spannung. Ja, du bist ja gar nicht so toll. Und da versucht das Gehirn jetzt auf verschiedene Art und Weisen die Welt wieder so ein bisschen so zurechtzuruckeln, dass das dann am Ende doch wieder so aussieht, als seien wir gut. Und deswegen kommt es zum Beispiel diesen kleinen Ablasshandeln.
Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus. Ich bin sehr gespannt. Gutes Verhalten belohnen und schlechtes bestrafen, da würden viele von uns jetzt spontan sagen, ja, das ist der Weg zu einer besseren Gesellschaft. Armin Falk forscht schon seit Jahren darüber, warum wir uns oft so schwer damit tun, moralisch richtig zu handeln. Ist Strafe wirklich ein effizientes Instrument, um gutes Verhalten zu fördern?
Ja.
Warum? Weil es effektiv ist.
Es ist effektiv. Die Durchsetzung sozialer Normen, die ist ganz essentiell davon abhängig, dass wir Normen auch dann auch Geltung verschaffen. Ja, dass wir sagen, beispielsweise in der U-Bahn sitzt jemand, nimmt jemand, der gehbehindert ist, den Platz weg. Da muss ich sagen, ist nicht okay. Diese Art von Bestrafung oder diese Art von Zurechtweisung ist ein Versuch dieser Norm, dass es einfach nicht okay ist, einem gehbehinderten Platz wegzunehmen, Geltung zu verschaffen. Und ich glaube, das ist relativ effektiv und in dem Sinne ja.
Dann gucken wir jetzt mal, ob es eine Strafe ist, den HR1-Fragebogen auszufüllen. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen.
Okay.
Ja? Geht los.
Ist wirklich eine Strafe.
Mein schönstes Privileg als Forscher ist,
die Themen, über die ich nachdenken darf, selber auszuwählen.
Mich bringt es auf die Palme, wenn
Leute so tun, als seien sie gemeinwohlorientiert, wenn dahinter nichts anderes ist als purer Egoismus.
Ein halbes Pfund Butter kostet
1,70, 2,20, wenn es kommt auf die Butter an.
Wenn ich mich richtig gut fühlen will,
dann gehe ich laufen und mach Musik. Und spreche mit meiner Partnerin.
Das ist alles drei sehr, sehr gut.
Ich glaube, ich könnte noch mehr sagen. Ja.
Den Papst finde ich.
Ich glaube, er bemüht sich.
Bereut habe ich,
dass ich viel zu wenig in den Bergen war. Ich bin da ein anderer Mensch und das ist für mich der Glücksort schlechthin.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass man zustimmen muss, wenn man im demokratischen Prozess unterlegen ist, aber das frohen Herzens tun sollte.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Im Moment würde ich gerne mal einen Abend mit Olaf Scholz verbringen.
Um ihm einiges in Stammbuch zu schreiben oder ihn was zu fragen.
Ich würde ihn zum Beispiel gerne fragen, wenn man mit Wladimir Putin eine Stunde telefoniert, worum geht's da eigentlich? Ich habe so die Befürchtung, es ist viel banaler, als man denkt.
Zufrieden bin ich erst, wenn.
Bisher weiß noch nicht.
Okay, das kann ja auch ein Ansporn sein, ein permanenter Ansporn. In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Unten rechts? Sie müssen wissen, ich habe einen wirklich großen Bücherschrank.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber viele Bücher sind, wie Sie wahrscheinlich auch vermuten, nur angeschafft worden und warten noch gelesen zu werden, vielleicht mal im nächsten Leben. Unten rechts, ganz ehrlich, weiß ich nicht.
Macht ja nichts. Mal wieder nachgucken.
Vielleicht ein Asterix-Heft, das könnte sein.
Wäre nicht schlecht. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Leuten Zeit und das ärgert mich.
Warum?
Weil ich es übergriffig finde. Und manchmal können sich Leute nicht wehren und ich rede dann zu viel oder verschwende anderer Leute Zeit. Und das ist mir nachher wirklich unangenehm.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Armin Falk, Verhaltensökonom und Autor des Buches »Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein«.
HR1 Talk.
Dass wir Menschen im Umgang miteinander nicht immer so gut und so richtig handeln, wie wir das vielleicht gerne möchten, das kommt vor. Aber dafür gibt es die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Entschuldigungen, sagt unser Talkgast Armin Falk, wirken Wunder. Sie helfen, sie heilen, sie sind der Grundstein für einen Neuanfang und trotzdem fallen sie uns oft so, so schwer. Warum?
Ja, also das ist eine Frage, die mich auch ewig schon beschäftigt hat, weil es gibt wirklich super Evidenz, dass Entschuldigungen wahnsinnig viel Positives bewirken können. Bei beiden Seiten, bei dem, der sich entschuldigt, aber auch bei dem, dem ich Unrecht getan habe. Es fällt uns, glaube ich, so schwer, weil wir dann offenlegen vor uns und auch vor anderen, dass wir eben nicht in Übereinstimmung mit unseren eigentlichen Vorstellungen gehandelt oder gelebt haben. Dass wir nicht gut waren. Dass wir nicht gut waren, genau so ist es. Und weil wir eben so gerne gut von uns denken, ist sozusagen die Entschuldigung das komplette Gegenteil davon. Also statt uns weiß zu machen, nö, ist ja gar nicht so, war ja doch super und so, sagen wir jetzt einfach sozusagen in your face und in aller Klarheit, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid. Und das fällt eben deswegen auch so schwer.
Wie muss denn eine Entschuldigung sein, damit das Gegenüber sie auch wirklich annehmen kann? Also es gibt ja so Entschuldigungen, die möchte man gar nicht haben, weil man genau weiß, sie sind nicht ernst gemeint.
Ja, und das sind die allerschlimmsten und die haben auch nicht diese heilende Wirkung. Ja, also wenn ich sage, ja, falls du dich verletzt das Gefühl haben solltest,
tut's dann würde mir das leid tun.
Ja, genau. Das ist übrigens sehr beliebt und das ist das Gegenteil für mich von Entschuldigung. Das ist eine Zumutung, ehrlich gesagt. Das macht es noch schlimmer. Das ist eine Sauerei, ehrlich gesagt. Nee, eine Entschuldigung fängt an mit der Anerkenntnis, dass ich etwas falsch getan habe. Und darüber gibt es dann jetzt auch gar keine Debatte mehr. Ich muss sagen, nee, ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe mich falsch verhalten. Und das Zweite ist, ich bitte dich darum, um Entschuldigung. Und dieser Doppelklang, der ist wichtig. Beides. Ich muss einräumen, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss dich bitten, mir zu verzeihen. Und dann kann es klappen.
Und was ist denn zum Beispiel mit der Formulierung, ich habe nicht gewusst, wie weh ich dir damit tue, aber das tut mir total leid.
Ja, wenn es stimmt und wenn es nachvollziehbar ist und wenn es glaubwürdig ist, dann denke ich, ist der Hinweis auf gute Intentionen und man hat sich dann trotzdem falsch verhalten. Das kann natürlich sehr viel erklären und auch sehr viel helfen. Also das kann dann schon sein. Sehr häufig ist aber ein rhetorischer Trick, dass man sagt, naja, konnte ich nicht wissen und hätte ich das gewusst und mir war doch ganz anders, ich war in Eile. Und das sind dann oft so hingebrabbelte Entschuldigungen, die es nicht bringen.
Was sagt das über einen Menschen aus, der sich nicht entschuldigen kann?
Ich würde sagen, das ist jemand, der Angst vor sich selbst hat. Ich würde sagen, es ist jemand, der eine gewisse Ich-Schwäche hat. Und ich würde vermuten, es ist jemand, der am Ende unglücklich ist, weil er mit sich nicht ins Reine kommt. Denn das darf man nicht vergessen, dass sich entschuldigen ist nicht nur gut für den, dem ich den Schaden zugefügt habe. Der kann dann loslassen und sich von diesem Problem etwas lösen. Es ist auch gut für den, der sich entschuldigt. Und wenn man das nicht macht, bleibt so ein Elefant im Raum. Wir kennen das alle, ja. Irgendwo ist was unausgesprochen, das bleibt irgendwie bestehen. Das erschwert weitere Beziehungen, das erschwert das Miteinander und so weiter. Ich glaube, man ist glücklicher, wenn man mal wirklich einen Schnitt macht und sagt, okay, es war falsch, ich versuch's nochmal neu.
Wann haben Sie sich das letzte Mal entschuldigt?
Das ist noch nicht so lange her, aber ich müsste jetzt auch da nachdenken.
Alles gut, aber Sie haben es getan, ist die Hauptsache.
Es kommt immer wieder vor, ja.
Der Verhaltensökonom Armin Falk heute zu Gast im HR1 Talk. Mit Marion Kucheni und dem Verhaltensökonomen Armin Falk, der viel mit unserem Wunsch nach dem Gutsein beschäftigt ist. Herr Falk, wollen wir eigentlich auch deshalb gut sein, damit uns das glücklich macht?
Also wir haben untersucht, ob es uns glücklich macht, wenn wir gut sind und haben gefunden, dass das kurzfristig der Fall ist. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Das ist auch genau einer der Motive, ja, die wir auch immer wieder beschreiben, nämlich ein gutes Selbstbild zu haben. Das führt zu sowas, wir nennen das in der Wissenschaft auch Warm Glow, ja, also so ein warmes Gefühl, ja, wir sind gut und so weiter. Und das macht uns dann kurzfristig, ja, gibt es uns ein gutes Gefühl. Aber das ist relativ flüchtig über die Zeit und ist nicht geeignet, uns dauerhaft glücklich zu machen.
Sie machen auch Musik. Macht Musik uns zu besseren Menschen?
Ich glaube, da gibt es keine verlässlichen Daten zu, aber ich bin geneigt zu sagen, dass das ist aber vielleicht auch, weil ich sehr viele sehr nette Musiker kenne, dass Musik eher einen positiven Einfluss hat. Das glaube ich schon, ja.
Dann mal gucken, was jetzt passiert. Es gibt nämlich Wunschmusik. Extreme Ways von Moby. Das ist Musik aus der Bourne-Agenten-Action-Filmreihe mit Matt Damon. Sind Sie Fan?
Wahrscheinlich hatte ich es schon mal gehört, weil er ist ja ziemlich bekannt. Aber ich habe den Song gehört und dachte, wow, das ist ja total super. Und habe dann nochmal gehört, bis ich rausgefunden, von wem das ist. Und seitdem bin ich großer Moby-Fan. Der ja auch jetzt sich noch mal ein paar Mal neu erfunden hat in der Zwischenzeit und so weiter. Gute Wohlfühlmusik für nebenher.
Gibt's jetzt. Extreme Ways von Moby. Eine gute Führungskraft übernimmt Verantwortung. Sie trifft klare Entscheidungen, sie kommuniziert transparent und sieht und fördert das Potenzial ihrer Mitarbeiter in einem von Respekt und Vertrauen geprägten Umgang miteinander. Armin Falk erforscht nicht nur das Verhalten von Menschen in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, sondern auch die zugrunde liegenden Motivationen. Herr Falk, das, was ich beschrieben habe, das ist ein Ideal. In der Realität sieht das oft ganz anders aus. Woran liegt das? Liegt das daran, dass viele Führungskräfte keine guten Menschen sind?
Ja, ich weiß nicht, ob sie alle jetzt irgendwie nicht gute Menschen sind oder so, aber ich glaube, sie unterschätzen etwas, nämlich, dass das Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon abhängt, wie sie sich selber verhalten. Wir nennen das Gegenseitigkeit oder Reziprozität und da gibt es jetzt wirklich sehr viele Studien zu, die zeigen, wenn ich jemanden fair begegne und mit Respekt, dann ist diese Person natürlich auch viel motivierter, etwas fürs Unternehmen zu tun. Nicht alle, aber eben die große Mehrheit und da steckt ein riesiges Motivationspotenzial und gleichzeitig kann ich das sehr leicht zerstören. Also wenn ich Menschen unfair oder respektlos behandle, dann werden die einen Teufel tun, um sich für mich oder für die Unternehmung krumm zu legen. Und diese Wechselwirkung aus, wie ich andere Menschen begegne und was sie dann für mich oder fürs Unternehmen tun, die wird vielleicht nicht immer so gesehen. Da ist vielleicht ein falsches Menschenbild dahinter, dass die Leute sagen, okay, die sind hier zum Arbeiten, die kriegen ihr Geld, die sollen sich mal nicht so tun, ja, sollen sich mal nicht anstellen, sollen mal einfach arbeiten und fertig. Und das ist zu kurz. Wenn man wirklich das Potenzial seiner Belegschaft heben will und auch einer Firma, dann muss man einen motivierten und engagierten Mitarbeiter haben. Und weil Leute eben bedingt kooperativ sind und auf die Ansprache eben des Chefs auch reagieren, spielt das eine wahnsinnig wichtige Rolle.
Ja. Und da kommt das Stichwort Empathie ins Spiel, das ja heute wirklich ganz, ganz hoch steht, viel höher als früher, als noch das Leistungsprinzip galt. Und trotzdem bleibt es schwierig, wenn die Empathie nicht echt ist, weil man das nicht lernen kann.
Das ist wie mit den Entschuldigungen auch. Wenn man nur so tut, als würde man jemanden mit Respekt behandeln oder so tut, als sei man eigentlich an der Person interessiert, das aber dann deutlich wird, dass das nicht der Fall ist, dann ist das sogar noch schlimmer, glaube ich, als zu sagen, du bist mir egal. Ja. Weil es dann nochmal eine zusätzliche Enttäuschung gibt, die obendrauf kommt. Also man kommuniziert zwei Sachen, du bist mir egal und ich habe dich aber auch noch reingelegt, ich wollte dir eigentlich nur was anders vorgaukeln. Ich glaube, das macht es nur noch schlimmer.
Und das merken aber viele Menschen sofort. Ne?
Das merkt man. Ich glaube, man merkt, ob jemand eine aufrichtige Absicht hat und ich glaube, wir alle, also ich jedenfalls, habe jemanden lieber, der vielleicht auch sagt, ich kann das nicht so gut und ich bin vielleicht auch eher so ein bisschen ein rumpeliger Typ, sage ich mal. Aber ich bin zumindest ehrlich und wenn ich dir sage, ich fand's gut und nicht, mit so Leuten, glaube ich, können wir viel besser umgehen als jemand, der so schmierig, pseudo-freundlich.
Die ganzen Empathiefloskeln loslässt.
Ja, furchtbar. Ja, und dann sage ich, ja, komm, halt die Klappe.
Jetzt möchte ja jeder im Grunde klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungsstrukturen in Arbeitsprozessen, gerade von seinen Führungskräften. Aber je mehr Leute an solchen Prozessen beteiligt sind, desto weniger funktioniert das. Warum?
Der Mechanismus ist der, dass durch Entscheidungen in Gruppen und vor allem auch in großen Gruppen es zu dem, was wir Diffusion von Verantwortung kommt, nennen, dass nämlich der Einzelne nicht mehr sicher sein kann, dass er die Handlungsfolgen dieser kollektiven Entscheidung mitverantwortet, dass er oder sie eben verantwortlich ist für das, was passiert, sondern sich sozusagen hinter der Gruppe immer verstecken kann und sagen, naja, vielleicht guckt noch mal jemand anders nach oder...
Oder das haben wir im Kollektiv entschieden.
Das haben wir im Kollektiv entschieden und so weiter und so weiter. Und damit wird die individuelle Verantwortung wird dann verringert und wenn das für alle gilt, dann ist sie am Ende verschwunden. Und das führt dann eben dazu, dass wir Dinge wie Dieselskandal oder andere organisatorische Fehlverhalten bestaunen können, die ja angeblich alle so keiner gewollt hat.
Der Verhaltensökonom Armin Falk heute zu Gast im HR1 Talk. Eine Weltkarte des Altruismus, die gibt es tatsächlich und sie zeigt, wo sich Menschen eher so verhalten, dass es auch anderen und damit der Gemeinschaft nutzt. Deutschland liegt interessanterweise nur im Mittelfeld. Im Osten Europas ist altruistisches Verhalten noch schwächer ausgeprägt. Dafür liegt es in Staaten wie den USA, Australien und Kanada eher über dem Durchschnitt. Armin Falk, Verhaltensökonom und Wirtschaftsforscher. Wie sind diese Unterschiede zu erklären?
Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären.
Okay,
das ist ja so kurz, spannend. Kurz, ja. Manchmal ist es ja auch wichtig, Fragen aufzuwerfen. Sagen wir mal so, wir haben mit dieser Land- oder dieser Weltkarte erstmalig zeigen können überhaupt in der Wissenschaft, dass es diese kulturellen Unterschiede in diesen Verhaltensdimensionen gibt. Wir gucken uns noch ein paar andere auch an. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Befund, finde ich. Wir haben auch verschiedene Arbeiten unternommen, um zu versuchen zu verstehen, wie manche dieser kulturellen Unterschiede entstanden sind. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, eine wirklich gute, schlüssige Antwort, warum manche Länder heute altruistischer sind als andere, habe ich nicht.
Wie ist das eigentlich bei den Geschlechtern? Sind Frauen altruistischer als Männer grundsätzlich?
Ja, grundsätzlich ja. Kann man einfach mal so stehen lassen. Heißt natürlich nicht, dass alle Frauen altruistische Superheldinnen sind und alle Männer böse, böse. Es gibt die gesamte Verteilung bei Frauen und bei Männern, aber im Schnitt, und das gilt für fast jedes Land, das wir uns angeschaut haben, ist es so, dass Frauen altruistischer sie sind. Sie sind auch vertrauenswürdiger, sie sind vertrauensvoller. Männer sind allerdings negativ reziproker, also die bestrafen eher unfreundliches Verhalten. Aber bei diesen prosozialen Verhaltensweisen, Vertrauen, Altruismus, sind die Frauen in der Regel stärker.
Ja. Ist das ein Erbe der Evolution?
Gute Frage. Ich muss dieselbe Antwort geben wie vorhin, kann ich nicht beantworten.
Da gibt es ja noch viel zu forschen,
ja.
Herr Falk. Am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Da würde ich gerne auf die beiden letzten Sätze meines Buchs verweisen. Das ist von Erich Kästner und fasst vieles, vielleicht nicht alles, aber vieles finde ich sehr schön zusammen. Und man kann ihm kaum etwas hinzufügen. Wenn er da in aller Schlichtheit sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Armin Falk, es war mir eine Freude.
Mir auch, vielen Dank.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny, vielen Dank fürs Zuhören, uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.